Also, zweite Buch Mose haben wir den Bau der Stiftshütte, die Anweisung zum Bau der Stiftshütte. Und im dritten Buch Mose haben wir den Dienst an der Stiftshütte oder Bau am Zelt der Begegnung, zweite Buch Mose und dritte Buch Mose, der Dienst am Zelt der Begegnung. Wenn man das so wird das beide verknüpft. Das wurde gebaut und unmittelbar danach wird gesagt, was muss man an diesem Zelt oder in diesem Zelt tun. Und das geschieht immer noch am Sinai, das ist immer noch, gehört zu dem ersten Bund. Und somit auch die Anordnungen des Gesetzes, wie man vor Gott gerecht werden muss. Das ist das eine Thema. Bau und Dienst, das andere Thema, das ist das gleiche, anders ausgedrückt. In 2. Mose 19 haben wir gelesen, ihr sollt mir ein königliches Priestertum sein, ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation. Diese Formel oder dieser Anspruch oder diese Berufung wird im dritten Buch Mose immer und immer und immer wiederholt. Das heißt, was bedeutet ein heiliges Priestertum zu sein? Das ist das dritte Buch Mose. Aus der Perspektive können wir auch das lesen. Also der Dienst am Haus, an dem Zelt der Begegnung ist ein heiliges Priestertum oder gehört zu diesem heiligen Priestertum. Ich gebe euch ein, zwei Schlüsselstellen dafür. Im Laufe, wenn man das liest, wird das immer wieder begegnen, aber einfach ein paar, 3. Mose 19 zum Beispiel, 19 Vers 2. 3. Mose 19 Vers 2. Ich nehme mir eins mit. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ganz, ganz wichtiger Ausdruck oder ein ganz wichtiger Anspruch an das Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Heiliges Priestertum, das ist die Berufung. Und jetzt nimmt er sie in diesen Dienst, das ist ihr, sollt heilig sein. Warum? Weil der Herr heilig ist. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe oder einer dabei war, aber es war eine sehr prägende Erfahrung, die ich gemacht habe als junger Kerl. Ich war gerade auf der Bibelschule, war wie ein Schwamm, habe alles aufgesogen und neugierig. Und gegen Ende meines Studiums habe ich eine Pastoralreise, also mit so Pastoren, das waren alles ältere Männer, war nicht so einfach die Reise in die USA gemacht. Da gab es eine Woche, haben wir an der Pastorenkonferenz teilgenommen und eine Woche so eine Rundreise durch die USA untenrum, ja, so. Und eine Woche von einem Ort in den anderen gerast, damit die alten Pastoren ihre Briefmarken bei den Poststellen abstempeln konnten. Und wie immer hat die Zeiten der Poststelle verpasst. Ich habe dann so große Kopfhörer gehabt, habe sie aufgesetzt, habe mich ausgeklinkt, angehalten, raus, wieder rein, nächster Ort, raus, so ein Untergang, nächster Ort. Das war nicht die, bis heute denke ich, es hätte auch anders laufen können. Und dann sind wir an einer Stelle vorbeigefahren, wo ich als junger Kerl dachte, cool, dass wir dann so Sanddünen vorbeigefahren und da konnte man mit so Quarz da und die so kein Interesse. Wieder Kopfhörer auf. Entschuldigung. Und dann meinte, während jeder Abschnitt irgendeinen nach vorne gehen zu müssen, das Mikrofon zu nehmen und seine theologische Überzeugung da bringen zu müssen und von Ethik und Moral und all das. Und das war sehr spannend. Von daher habe ich viel Musik und Predigten auf meinem Kopfhörer gehört und ab und zu aus dem Fenster Amerika gesehen. Das war so. Und während dieser Zeit bin, aber während der eine Pastorenwoche, Haben wir uns zwei verschiedene Gemeinden angeschaut und in der einen war ich, wie gesagt, in dieser Pastorenkonferenz und die anderen war sehr bekannt und sehr berühmt, auch bis heute noch. Und ich hatte am BSK eine Abschlussarbeit geschrieben, nicht die Abschlussarbeit, sondern in einem Fach eine Abschlussarbeit geschrieben, in Gemeindepädagogik. Und da musste ich über verschiedene Gemeindebaukonzepte eine Arbeit schreiben. Und ich habe mir das Gemeindebaukonzept von Rick Warren, vielleicht der einem oder anderen bekannt. Das Leben mit Vision war dann voll in das Buch und Kirche mit Vision, das war so, wie man Gemeinde baut, das war ein Konzept. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe darüber meine Arbeit geschrieben und habe auch die Gelegenheit dann gehabt, diese Gemeinde zu besuchen. Und das war, dann hat sich natürlich gut angeboten, da konnte ich natürlich auch in meine Arbeit einfließen lassen, ich habe es wirklich gesehen. Das war schon sehr beeindruckend. Wir sind da angekommen auf dem Gelände, riesen Gelände, es ist in so einem Tal, Saddleback, so Tal gebaut und Riesenanlagen, Zelte, wo eine Gemeinde von 200 und 300 innerhalb der Gemeinde Spanisch sprechen, dann Portugiesisch sprechen, jeder hatte ihr eigenes Zelt und die Jugend ein eigenes Zelt und dann ein Riesensaal, so eine Arena, die Kinder. Man geht in die Abteilung zu den Kindern rein. Und dann kommt man rein, es sind Aquarium, Haie schwimmen da drin, die Arche ist da und dann geht man durch die Räume und jedes Kindersonntagsschulraum so groß wie unsere Gemeinde, alles mit so süßen kleinen Stühlen bestuhlt. also Miniatur, aber und natürlich eine Gemeinde, ich weiß nicht, auch um 16, 18, 20.000, die haben extra für ihren Sonntagsverkehr eine Brücke gebaut, weil es sonst Stau gibt, und so war ja auch die Erfahrung auch, dass während dem Gottesdienst, es war noch nicht fertig, Haufen Menschen schon aufstehen und gehen, und ich war ganz überrascht, was passiert hier, ja, sie wollen nicht in den Kirchenverkehr hineinkommen, weißt du? Also das sind die Dimensionen gewesen. Und dahinter steckt ein bestimmtes Prinzip. Man kommt rein, man hat nie das Gefühl, in eine Kirche zu sein, wie im Eishockeystadion hängen solche Würfel mit diesen Fernseher-Dinger, wo man das alles so sieht und eine Riesenbühne. Und das Thema war, räum dein Leben auf in dieser Woche oder in diesem Monat, ich weiß nicht, haben wir so, das war das Hauptthema. Und räum dein Leben auf. Und die haben auf der Bühne, so groß war sie, 1:1 zwei Doppelgaragen aufgebaut. Also so unsere Doppelgaragen 1:1 und da ging das eine Tor von der Garage auf und da war so eine Garagenband drin. Fand ich sehr witzig und die haben Musik dann gemacht und professionell natürlich und sehr cool, aber es war so Garagenband und dann ging das zu und dann ging es los, räum dein Leben auf und die haben das anhand einer Garage das verdeutlicht, wenn die Garage verschmutzt ist. Und dann machen sie das andere Tor auf und dieses Ding ist voll gemüllt, voller Schrott. Und alle ha, 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 weil alle finden sich natürlich da wieder und erkennen ihre Garage da auch. Und dann haben sie im Vorfeld die Pastoren interviewt, ihre Garagen gezeigt und dann in der Garage eines Pastors, der ältesten Pastoren von denen, ein Ferrari entdeckt und solche Dinge. Also Kosten und Mühen nicht gescheut, um das alles so professionell aufgezogen mit Videoclips und da keine, also war sehr unterhaltsam. Das ganze Vorprogramm sehr unterhaltsam. Keine Kanzel da, du hast nie das Gefühl, du bist in einem Gottesdienst oder so. Und das ist das Konzept. Darüber habe ich geschrieben und das habe ich dann auch so erlebt. Das ist das Konzept. Und dann kam der Prediger, nicht Rick Warren, und viele sagen, dass er der bessere Rick Warren ist, weil er anscheinend sehr beliebt ist unter denen, so der Prediger, und hat ungefähr eine Stunde gepredigt, was ich cool fand, so, also von der Zeit her schon mal, kann ja einfach nur so ein paar Gedanken, sondern hat wirklich, und alle, die haben vorgearbeitet, jeder hat so ein Blatt Papier bekommen, also nicht wie bei mir, und da stehen Bibelstellen drauf und die Themen, alles schon vorgearbeitet, kannst du als Notizen machen, alles wirklich top organisiert. Was erst mir aufgefallen ist, dass bei den Bibelstellen immer so 1. Korinther 2, 3a stand. Also A oder B oder C. Kennt ihr das vielleicht? Das heißt, innerhalb diesen Vers gibt es etwas, was nicht passt, aber nur dieses, nur das passt. Das ist mir schon aufgefallen. Dachte, okay, auf jeden Fall, jetzt worauf ich hinaus möchte, Entschuldigung für den langen Ausflug. Er erhielt eine Predigt und die Gemeinde war sehr begeistert. Ich mit meinem Englisch habe es übersetzt bekommen und was ich bruchteilweise so verstanden habe. Und dann, auf jeden Fall ging es darum, räum dein Leben auf. Und die ganze Predigt ging es darum, wenn dein Leben nicht sauber ist oder wenn es nicht aufgeräumt ist, nicht ordentlich ist, dann ist schlecht. Dann bist du nicht zufrieden. Nee, bin ich nicht zufrieden. Ist doch, wenn so eine Garage dreckig ist, da fühlt man sich nicht wohl. Nee, fühlt man nicht wohl. Yeah, man. Und so. Alle voll dabei. Und gell, es ist viel besser, wenn es aufgeräumt ist, wenn es platt ist, Ordnung da ist. Ja, genau. Genauso musst du dein Leben aufräumen. Der Grund, warum du dein Leben aufräumen musst, dann hast du was davon. Da kannst du deine Garage wieder nutzen. Dann kannst du dein Motorrad reinstellen oder dein Auto wieder reinstellen. Und dann hast du was davon. Wenn deine Garage sauber ist, dann hast du was davon. Weißt du, wenn dein Leben nicht aufgeräumt ist, dann hat jeder deine Familie was davon. Dann hat deine Frau nichts davon. Dann hat die Gemeinde nichts davon. Aber wenn dein Leben aufgeräumt ist, dann hast du was davon. Deine Frau hat was davon. Und die Gemeinde hat was davon. Gell? Jawohl. Willst du was von deinem Leben haben? Ja, will ich. Räum dein Leben auf. So ging es die ganze Zeit. Und alle Leute sind dabei. Und mit Haufen Bibelstellen. A und B und C. Alles belegt. Räum dein Leben auf. Bring dein Leben in Ordnung. Kein einziges Mal wurde gesagt, genau was aufgeräumt werden muss. Also was der ganze Müll ist. Der Müll muss raus. Mit keinem einzigen Wort wurde Sünde gesagt. Also dass Sünde letztendlich in deinem Leben, was hat man verstanden, aber das darf man nicht sagen. Wenn man das sagt, dann schreckt man Leute ab. Das macht man nicht. Das passt nicht in dieses Verständnis. Also Sünde wird nicht erwähnt. Aber Müll, es gibt es in deinem Leben, muss rausschaffen. Die ganze Predigt, die klang sehr fromm und klang christlich und eigentlich mit Bibelstellen und eigentlich gut. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht so negativ darüber reden würde, könnte sein, dass es sogar euch gefallen hätte. Der Punkt ist, warum sollten sie ihr Leben aufräumen? Warum sollten sie ihre Garagen aufräumen? Und der Grund war, dann hast du was davon. Räum Sünde aus deinem Leben, weil dann hast du was davon. Und das ist nicht biblisch. Gott sagt nicht zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein, dann habt ihr was davon. Sondern ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Wenn ihr mein Volk seid, dann könnt ihr nicht so sein, wie ihr seid. Wenn ich heilig bin, und ihr mein Volk werdet, was müsst ihr auch dann sein? Heilig. Nicht in erster Linie. Dann habt ihr was von deinem Leben. Räum deine Sünde aus deinem Leben, weil dann kommst du nicht in die Hölle. Räum Sünde aus deinem Leben, weil dann gelingt die Ehe. Und dann gelingt dein privates Leben. Keine Ahnung. Und dann hat die Gemeinde auch was davon. All das sind gute Früchte, ohne Zweifel. Das ist aber nicht die Hauptmotivation, nicht der Hauptgrund. Und das ist eine kleine, aber eine wichtige Weichenstellung. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Wenn wir Gottes Volk sind und er heilig ist, wie können wir mit diesem Gott Gemeinschaft haben? Wenn wir Sünder sind, es gibt nur einen Grund oder nur eine Möglichkeit, wenn wir auch heilig sind. Okay? Und bevor ich mit weiter denke, ahne ich schon, was sofort in euren Köpfen kreist. Ja, wie kann ich heilig sein? Oh Mann, was muss ich jetzt alles lassen? Da muss ich die Sünde mal in mein Leben räumen, damit ich heilig sein kann. Können Sie heilig sein? Man kann anstrengen, heilig zu sein. Man kann die Garage aufräumen. In kurzer Zeit müllt sie wieder zu, oder? Deswegen sage ich immer meinem Freund hier, meinem Mitbewohner hier, sobald er was in die Garage reinschleppt, raus damit. Immer wieder, zack, steht wieder was da. Und wenn man es nicht aufräumt, wegräumt, irgendwann mal ist es wieder voll. Raus damit. Nicht vollstellen. Ja, die ist sehr, 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 sehr schnell. Aber das ist der Anspruch Gottes. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Das dritte Buch Mose zeigt uns, wie kommen wir in diese Heiligkeit hinein? Wie können wir heilig sein, um mit diesem Gott Gemeinschaft haben zu können? Das ist das Ziel. Mit dem Gott Gemeinschaft haben, Gott zu begegnen. Das ist das Ziel, Gott nahen zu dürfen, nahen zu können. Denn von ihm kommt der Segen. Er ist der Geber aller guten Gaben. Wenn wir ihm nahen, wenn wir bei ihm sind, bei ihm ist die Ruhe, bei ihm ist die Frucht, bei ihm ist der Segen, bei ihm ist das Leben, bei ihm ist das, was alles, was wir brauchen. In dem Beispiel von Milch und Honig. Ja? Also Gott ist es, derjenige ist, von dem wir es alles haben. Wenn wir Gott nur Mittel zum Zweck missbrauchen oder denken, dann gleichen wir dem Volk in der Wüste, dass sobald es etwas hatte, alles gut ist, sobald es nichts mehr hatte, sagt er, mit so einem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Murren, 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 murren. Das hat mich gestern nochmal Nachmittag, als ich das vierte Buch Mose durchgelesen habe, das hat was mit mir gemacht. Wie gesagt, wenn wir dazu kommen, ist einfach nur, wenn man so schaut, schon erschreckend, wie unmittelbar immer wieder murren, murren. Gott, wir haben das nicht, wir haben das nicht, wir haben das nicht. Unser Anspruch, du wirst unserem Anspruch nicht gerecht. Das, was ich gerne hätte, habe ich nicht. Und mir scheint, du kannst es nicht geben. So permanent eine Anklage an Gott. Ja? Und nicht Gott, wir wollen bei dir und mit dir sein, sondern gib, was wir wollen. Gib, was wir wollen. Gott sagt, wenn ihr bei mir seid, dann habt ihr alles. Aber sie wollen nur Gott, um das zu haben, was sie wollen. Versteht ihr den Unterschied? 3. Mose 20, Vers 7. So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, und sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Schaut noch mal genau hin. So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, und sollt meine Ordnungen halten und sie tun. Wie sollen sie sich heiligen? Indem sie die Ordnungen tun. Welche Ordnungen? Das ist das, was im Gesetz bzw. in dem dritten Buch Mose dargelegt wird. Das ist die Art und Weise, auf der sie geheiligt werden. Und dann heißt es, ich bin der Herr, der euch heiligt. So, Gott ist der heiligt. Aber der Anspruch, was das bedeutet, wie gesagt, das gucken wir uns gleich an. Das heißt, durch diese und auf diese Art und Weise wird das Volk geheiligt. Auf diese Art und Weise kann das Volk bei Gott bleiben. Das, was da geschieht, ist die Grundlage oder ist das, wie Gott sie heiligt. Sie sollen das tun und auf diese Art heiligt Gott sie und dann können sie bei ihm bleiben. Nochmal als Erinnerung, wenn das heute für dich und für mich gelten würde, dann gute Nacht. Echt dann gute Nacht. Umso mehr, deswegen sage ich, umso mehr, wenn ich sehe, was für ein hoher Anspruch ist für Heiligkeit. Und ich die gute Nachricht höre, das Evangelium, es ist vollbracht. Du bist geheiligt in seinem Werk, in seinem Dienst, in seinem Blut, in seinem Opfer. Sind wir geheiligt? Das ist das Gewaltigste, das, was wir hören können. Gott ändert sich nicht. Gott ist derselbe. Gestern, heute und morgen. Bei ihm ist kein Wechsel des Lichts noch des Schattens. Das heißt, er ändert seinen Anspruch an Heiligkeit nicht. Das heißt, die Maßstäbe, die Gott in Bezug auf sich und dich, auf dich und mich und auf dieses Leben hat, ändern sich nicht. Das heißt nicht, dass Gott im neuen Bund sagt, ah ja, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich nehme es heute nicht so ernst. Das ist nicht so schlimm. Sondern er ist der Gleiche. Das ist der Gleiche. Nur der Weg, auf dem wir geheiligt werden, ist ein anderer. Das müssen wir begreifen. Gottes Anspruch ändert sich nicht. Aber die Art, wie er dich und mich heiligt, die hat sich geändert. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Schaut mal in Vers 26. Es wiederholt sich. Ich will euch nur sagen, es gibt noch viel mehr, aber das wiederholt sich permanent. Vers 26. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Das ist schon der erste Hinweis, was Heiligkeit bedeutet. Vers 26 im Kapitel 20. Okay? Also, ich fange an zu zeichnen. Kleinen Moment. Ganz kleinen Moment. Nein, ganz kurz, bevor ich zeichne, darf ich euch ein paar Vorbemerkungen geben. Ich hoffe, wenn ich all diese Brötel euch zuwerfe, dass ihr die sortieren könnt und das gut einordnen könnt. Ich habe nämlich versucht, mir logisch ein paar Sachen aufzuschreiben. Wenn ich davon abweiche, dann passiert das, was passiert. Das dritte Buch Mose entfaltet das Gesetz oder die Gesetze in Bezug oder hinsichtlich des Zugangs und der Gemeinschaft mit Gott. Man kann nur mit Gott Gemeinschaft haben, wenn man heilig ist. Das dritte Buch Mose entfaltet die Gesetze, die, auf deren man Gott nahen kann, auf deren man geheiligt wird. Das heißt, die Gesetze hinsichtlich des Zugangs und der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das dritte Buch Mose. Ich werde nicht aufhören, das euch immer wieder zu sagen, das ist Christus in Buchstaben. Wie man Gott nahen kann, wie man begegnen kann, das dritte Buch Mose. Also eine größere Umspannung dessen in dritte Buch Mose ist gewaltig, was das bedeutet, Gott, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Der Mensch verliert die Gemeinschaft. Er muss hinaus aus dem Garten Eden, aus diesem Ort, aus dem ersten, darf ich so sagen, aus dem ersten gartenähnlichen Tempel. Der Garten Eden ist der erste Tempel gewesen. Da war der Adam, der erste Priester, der da den Dienst vollbracht hat, Gott gedient hat. Er verlor diesen Ort. Jetzt werden die Gesetze gegeben, um sozusagen in diesen Ort zurückzukehren. Wenn ihr die Beschreibungen der Stiftshütte anschaut, dann werdet ihr merken, dass diese ganz gartenähnlich gestaltet werden. Das heißt, da findet ihr Granatäpfel und Bäume gestickt und geschnitzt und all diese Dinge. Das ist ein gartenähnlicher, nur tragen sie den permanent mit, diesen Garten. Okay? So ein Umziehgarten ist das. Bis dann letztendlich sie in diesem wahren Paradies, wahren endlichen Garten ankommen, okay? Solange muss der mitgezogen sein. Okay, also. Wir haben vorhin kurz schon darüber gesprochen, so in der Pause. Ich, ganz ehrlich, wie oft habt ihr das dritte Buch Mose schon gelesen? Ja, es ist nicht so oft wahrscheinlich, gell? Also es ist nicht so, dass sagt er, dann will ich mich viel damit beschäftigen, das ist interessant, spannend und erwartet viel neue Erkenntnis oder so. Das kommt doch irgendwie zu kurz da. Ist eigentlich schade, aber ich sage so, neben den Chronikbüchern und so ist das eins Bücher, die man nicht so gerne liest. Wenn man aber bedenkt, dass dieses Buch dir und mir sagt, wie man Gott naht, dann ist schade, dass man dieses Buch nicht beachtet. Also wenn es uns jetzt vorstellt, wie man Gott begegnen kann, dann ist es schon ein echt ein wichtiges Buch. Und von daher ist es lohnenswert. Es ist sehr lohnenswert. Warum? Weil hier uns gezeigt wird, wie man Gott begegnen kann, nämlich nicht beim brennenden Feuer, sondern an dem Ort der Begegnung. Weil das habe ich euch schon gesagt. Hier wird uns der Ort der Gnade vorgestellt. So widersprüchlich das auch klingen mag, wir haben das Gesetz am Sinai, aber es wird uns der Ort der Gnade vorgestellt, vorgeschatteter Ort der Gnade. Das ist das dritte Buch Mose, das ist die Stiftshütte und der Dienst an diesem Ort. Über den Autor, ihr glaubt mir, dass es Mose war, gell? Okay. Es gibt so viele Formulierung, wie es heißt, und Gott sprach zu Mose und Mose schrieb auf und Gott sprach zu Mose. Also es ist sehr, sehr deutlich, wenn es auch unter den anderen Theologen umstritten ist, aber für mich ist es ohne Zweifel. Jesus hat gesagt, was Mose von mir geschrieben hat in seinen Schriften, so gehört das dritte Buch Mose auch dazu. Unter welchen Namen kennt ihr dieses Buch? Levitikus? Und uns bekannt das dritte Buch Mose, gell? Wisst ihr, wie das Hebräisch heißt? Schlag mal dritte Mose 1 und liest mal die ersten vier Wörter. Und der Herr rief. Das ist der hebräische Name. So heißt das dritte Buch Mose im Hebräischen. Ich habe es euch schon mal gesagt, gell, dass der Hebräer sich das immer einfach macht. Er nimmt einfach das Erste, was oben steht, und ergibt er den Namen dafür. Also im Anfang ist Genesis, das steht im Anfang schuf Gott, also im Anfang, das ist der, und genau das Gleiche hier auch. Und er rief, das ist der hebräische Name. Die Vulgata hat von der LXX, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, des hebräischen Textes, hat die was die Leviten betrifft, die Übersetzung genommen, weil die LXX hat dieses dritte Buch Mose mit das Buch der Leviten übersetzt, so, was die Leviten betrifft. Und daher kommt dann der Name Levitikus, den wir kennen, genau. Der Titel kann dazu führen, muss nicht, aber kann dazu führen, dass man ein bisschen diesem Buch, dass das dem Buch nicht gerecht wird, oder in gleicher Weise, dass man meint, ja, das ist halt, was die Leviten betrifft. Okay? Also uns nicht. Gut, wir sind keine Leviten, wir sind keine Priester, die sind nicht im Gesetz, also trifft uns, gilt es uns nicht. So. In ähnlicher Weise, wisst ihr, wie man 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titusbrief bezeichnet? Unter anderem die Pastoralbriefe. Schon mal gehört? Und dann sagen, cool, drei Briefe weniger, die mich betreffen, der Bibel. So, das ist für die Pastoren, die Pastoralbriefe. Und da schleicht sich schon etwas ein, wo man sagt, okay, da schreibt Paulus für die jungen Pastoren und sie, wie sie die Gemeinde weiden soll. Ich bin ja kein Pastor, also genau das Gleiche kann man da hinkommen, was die Leviten betrifft. Und man kann dazu meinen, das ist halt nur eine Anweisung, was sie da tun sollen. Das ist es nicht. Es ist das Buch, es ist Gottes Wort, es ist Weisung. Und zwar, wie kommt man in die Gemeinschaft mit Gott hinein? Das ist die Botschaft. So wie die Pastoralbriefe, wie lebt man in der Gemeinschaft mit Gott? Wie lebt man in dem Tempel, in der Gemeinde? So, die Pastoralbriefe betrifft dich oder mich. Wenn es nur Titus und Timotheus betroffen hätte, dann hätten wir es nicht in der Bibel. Ja? Und dann, aber das betrifft dich und mich ganz genau. Das, also in dieser Perspektive, jetzt möchte ich zeichnen. Nehme ich ein paar Stifte. Möchte ich euch da in den Aufbau und in den roten Faden, in den Gedankengang in das dritte Buch Mose. Also oben drüber haben wir dieses ein heiliges Priestertum, ein heiliges Volk. Gott ist heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich versuche mal, eine Skizze mal anzufertigen. Ich versuche es auch, das groß genug zu machen. Ja, ein Kreuz, schon mal gut, gell? Kann man sich gut merken. Ein Kreuz, das ist das Herzstück des dritten Buch Moses, und zwar sind das die Kapitel 16 und 17, bilden das Herzstück von dem ganzen dritten Buch Mose. Wir gucken die, da werden wir uns genauer anschauen, warum sie das Herzstück sind, was das ist, der Inhalt, stelle ich euch gleich vor. Ich male euch nur mal das grob auf. Dann gibt es zwei Spannungsbögen, und zwar folgendes. Also zwei Teile im Prinzip. Das dritte Buch Mose kann man sozusagen in zwei Teile aufteilen. Kapitel 1 bis 16 Und Kapitel 17 bis, wie viel haben wir? Bis 27. So, das sind die zwei großen Teile des dritten Buch Mose. Jetzt kommt das Spannende oder das Interessante, hoffe ich. Ich nehme diese Farbe. Die ersten 16 Kapitel beschreiben deine und meine Rechtfertigung. In diesen ersten Kapiteln geht es um Rechtfertigung. Was das bedeutet gleich? Rechtfertigung. Was ist Rechtfertigung? Wie werde ich gerechtfertigt? Wie komme ich dazu, vor Gott gerecht dazustehen? Ja, es gibt Gottes Gerechtigkeit, Gott fordert Recht in Bezug auf das Gesetz. Und die Frage ist, wie werde ich vor Gott gerecht? Und der Schlüssel oder die Lösung dafür ist, du musst gerechtfertigt werden. Die erste 16 Kapitel beschreiben deine und meine Rechtfertigung. Die Frage, die da ist, wie kann die Sünde genommen werden? Wie kann ich vor Gott gerechtfertigt werden? Indem Sünde muss weg. So, Sünde ist da, ich bin nicht gerechtfertigt. Also die Frage ist, ich schreibe mir mal hier hin, ihr könnt euch das auch in die Frage, wie kann Sünde genommen werden, okay? Wie kann Sünde genommen werden? Das soll das heißen, ja? Wie kann Sünde genommen werden? Das sind 16 Kapitel lang wird das behandelt. Und das ist die ganze Thematik deiner und meiner Rechtfertigung. Das ist die Grundlage, um hineinzukommen in die Gemeinschaft mit Gott. Als sündig kannst du nicht hinein. Also wie komme ich in die Gemeinschaft mit Gott hinein? Du musst gerecht sein. Nur ein Gerechter, ein Sündloser kann vor Gott bestehen. Also, wie komme ich in die Gemeinschaft mit Gott hinein? Sie können hier... Ich habe es mir so aufgeschrieben, Ziel, genau, das ist Ziel, hineinkommen in die Heiligkeit und die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Also das Ziel von diesen ist Gemeinschaft mit Gott. Ja, das ist das Ziel. Das beschreibt, ich nehme euch einen anderen Begriff, der gottgefällige Gottesdienst. Ja, das ist der Dienst, den sie tun sollen. Das ist der gottgefällige Gottesdienst. Gottesdienst. Was braucht es? Was ist dazu notwendig, dass man in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen kann? Ich werde euch das andere auch vorstellen und dann gucken wir uns wiederum, so wie beim zweiten Buch Mose, so ein paar einzelne Passagen an und wollen uns dann das entdecken. Einfach, dass ihr mal den Überblick habt. Also, damit ihr das gekritzelt entziffern könnt. Die Frage, wie kann Sünde genommen werden mit dem Ziel, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Das alles, was da beschrieben wird, das ist der Gottesdienst, das ist den Dienst, den sie als Priester tun müssen. Das ist der gottgefällige Gottesdienst. Mit dem Ziel, Sünde muss weg. Die ganze Oberthema ist Rechtfertigung. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay? Ist das alles? Dann fehlen ja noch einem, aber meistens bleibt man ja da stehen, weil dann man ist jetzt gerechtfertigt, man hat ja Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn man gerechtfertigt wird, dass man dann nie wieder sündigt? Ja, wir merken, wir sündigen ja immer wieder. Ja, aber dann heißt es, dann würden wir ja auch die Gemeinschaft dann wieder verlieren. Und darum braucht es die zweite Hälfte von dem Dienst. Und zwar geht es hier, wenn es darum hier heißt Rechtfertigung, dann ist es hier Heiligung. Es 17 Kapitel 17 bis 27 ist die ganze Thematik der Heiligung. Ich bin heilig, ihr müsst heilig sein. Dann ist was zur Heiligung dient, was Gott alles tun muss, ja, damit sie heilig werden sozusagen. Und dann sind sie jetzt bei Gott und jetzt müssen sie ja bleiben, aber sie sündigen ja immer wieder. Eigentlich no go. Also muss etwas geschehen, damit sie bei Gott bleiben können. Also die Frage, wie kann Heiligkeit bewahrt werden? Das heißt, wie kann Sünde genommen werden? Das ist der erste Teil. Hier geht es darum, ja, wie kann diese Heiligkeit, die mir gegeben ist, auch bleiben? Ja? Wie kann Heiligkeit bewahrt werden? Wenn das Ziel, Gemeinschaft mit Gott zu haben, was glaubt ihr, was ist das Ziel von der Heiligung? Ganz genau. Das Ziel ist bleiben in der Heiligkeit und in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Hier geht es darum, hineinkommen überhaupt erstmal in die Heiligkeit, hineinkommen in die Gemeinschaft mit Gott. Aber dann ist es gut auch zu bleiben, nicht wieder wie Adam raus, sondern hier ist das Ziel, bleiben in der Heiligkeit. Bleiben in der Gemeinschaft. Und jetzt schaut mal, ich schreibe noch das Grüne, dann haben wir das, dann ist das Bild vollständig. Also, das ist der gottgefällige Gottesdienst und das ist, Heiligung hat was mit dem gottgefälligen Lebenswandel zu tun. Ja, hier gottgefälliger Lebenswandel. Lebenswandel. So, Freunde, ich stelle euch das vor, wie ich das dritte Buch lese, wie ich es verstehe, wie ich mir das so vor Augen gemalt habe. Ihr könnt das abzeichnen, ihr könnt es selbst prüfen, nachlesen dann auch. Ich werde versuchen, gleich zu argumentieren und euch die Stellen hineinnehmen und ob das für euch Sinn macht oder ob das eben keinen Sinn macht. Aber ich meine, dass das im Wesentlichen die Hauptbotschaft ist. Und wenn wir das vor Augen haben, das ist unser Glaube, gell? Es geht hier um Rechtfertigung, um Heiligung. Jetzt schaut mal, wir haben Erwählung, das Thema, bei Abraham gehabt. Wir haben Rettung in 2. Buch Mose, Israel in Ägypten gehabt. Damit ist noch nicht fertig. Jetzt kommt das Werk der Erlösung. Das ist Erlösung hier. Erlösung hat was mit Rechtfertigung, mit Heiligung zu tun. Aber das hat nichts mit Ägyptern zu tun mehr. Merkt ihr das? Das hat was mit dir und mit mir, das hat was mit meinem Herzen zu tun, das hat was mit meiner Schwachheit zu tun, das hat was mit meiner Sünde zu tun, nicht mit der Sünde Ägyptens, nicht mit den Sklaven in Ägypten sein oder so. Und wir müssen diese Differenz machen oder das unterscheiden. Ich habe schon mal bei anderen Gelegenheiten dabei gehabt, wenn wir da keinen Unterschied machen, werden wir immer nur als Opfer der Sünde sehen und sagen, die blöden Ägypter haben mich halt immer noch im Griff. Und Gott sagt, hey, ich habe dich herausgeführt. Ja, wann denn? Ich fühle mich nicht so. Und die schreiben mir immer noch Mails und WhatsApps. Und ich muss immer noch Ziegel brennen hier, obwohl ich schon gar nicht mehr da bin. Also, 2. Mose, Rettung. 3. Mose, vielleicht schreibe ich es hier, Erlösung. Vor was hat uns Gott gerettet? Und vor was hat er uns erlöst? Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken habt, dass es verschiedene Dinge eigentlich sind. Also verschieden in dem Sinne, es ist ein ganzheitliches Erlösungswerk, aber es sind verschiedene Aspekte. Wenn wir sagen, er hat uns gerettet, dann ist fertig, gell? Aber wenn wir anfangen zu unterscheiden, zu sagen, gerettet hat er mir aus diesem verkehrten Geschlecht, aus dieser Welt der Finsternis und mich gerettet und mich hineingebracht in das Reich des Lichts. Erlöst hat er mich, aber vor was? Vor der Sünde. Er rettet von der Welt, erlöst von der Sünde. Und die Sünde, der Sündelohn ist der Tod. Und dass Gott nicht erlösen kann oder muss, das hat was mit Tod zu tun. Das hat was mit Blutvergießen zu tun. Und darum ist das hier, hat was mit Erlösen zu tun. Das, was im Roten Meer geschah, hat was mit Rettung zu tun. Wasser und so. Ich bin schon voll in der Taufe drin für morgen. Tut mir leid, wenn ich mich morgen ein bisschen wiederhole, ist okay? Wasser hat was mit Rettung zu tun. Stärker den Aspekt der Rettung als der Aspekt der Erlösung. Das Blut hat was mit Erlösung zu tun. Das heißt, wenn ich begraben werde, wem werde ich begraben? Wenn ich mit dem Wasser hineingehe, morgen, das ist einer der Täuflinge morgen, ja, gut, dann sitzt das gut. Dann stirbt eine Welt hinter mir, in dem Fall entweder Ägypten oder die Welt Noahs, die geht unter. Ja? Und ich werde errettet von dieser Welt, die untergeht, die gerichtet wird, die stirbt. Aber dadurch ist Israel noch nicht besser geworden, oder? Die Feinde sind zwar tot, die Welt ist zwar tot ihnen, aber die Begierde in ihren Herzen ist noch gewaltig und die Sünde ist noch gewaltig. Und davon müssen wir erlöst werden, von der Sünde. Und das hat was mit dem Blut des Opferlammes zu tun. Ist das kompliziert oder nicht? Weil ihr seid jetzt meine Versuchung, dass ich weiß, ob ich morgen einigermaßen das so predigen kann oder nicht. Ja, also für mich ist das, ganz ehrlich, für mich ist das ein Stück weit Horizont erweiternd, dass ich das erkenne, was eigentlich da geschehen ist, dass ich auch mein Leben auch einordnen kann, obwohl ich gerettet bin. Warum sündige ich immer noch, gell? Und all diese Dinge, weil das einzuordnen und ich merke, da beginnt Gott auch in mir und bei mir etwas, dass ich da oben anfangs tück, 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 etwas mache, wo ich merke, okay, Willi, da musst du noch weiter damit arbeiten und damit denken. Aber das ist noch nicht fertig, aber das ist mal ganz grob, das dritte Buch Mose. Ich mag es einfach. Nicht mehr wie drei, höchstens vier Teile, sonst wird es schon schwierig. Also zwei, nicht viel, zwei Teile. Ja, Rechtfertigung und Heiligung. Und wisst ihr, mit was beides zu tun hat? Und jetzt kommen wir dazu. Das sind Kapitel 16 und Kapitel 17. Was braucht man, um gerechtfertigt zu werden? Und was braucht man, um geheiligt zu werden? Also, dass man geheiligt wird. Was braucht es dazu? Schlag mal mit mir jetzt Kapitel 16 auf und dann ist auch gleich Kapitel 17 dabei. Wenn wir das betrachtet haben, dann schauen wir uns die verschiedenen Konzepte von Heiligkeit und Reinheit und diese Dinge an. Also, was braucht es, um gerechtfertigt zu werden und was braucht es, um geheiligt zu werden, um Heiligung zu erfahren? Im Zentrum steht, das schreibe ich euch hier, das Blut. Das ist das Blut. Ja. Kapitel 16. Warum Kapitel 16 und warum Kapitel 17? Kapitel 16 ist der große Versöhnungstag. Wisst ihr, wie das anders noch heißt? Yom Kippur. Genau. Das ist der große Versöhnungstag. Was ist dieser große Versöhnungstag? An diesem Tag ist der Hohepriester in das Allerheiligste hineingegangen. Er hatte seine Kleider des Priesters abgelegt und hat leinende Gewänder angezogen. Gewänder, in denen man nicht schwitzt, weil das hat was mit Arbeit zu tun, wenn man schwitzt, aus reinem Leinen. Lesen wir ab Vers 3. Kapitel 16, Vers 3. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier und mit einem Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Seht ihr das? Das ist von was ich geredet habe. Jetzt haben wir diesen Bezug zum ehrenerdenen Altar, von den Steinen und von dem, das Fleisch oder die Blöße darf man nicht sehen. Aaron musste sich lange Unterhosen anziehen, um das jetzt so salopp auszudrücken. Okay, wir verstehen jetzt warum, gell? Und dann auf seinem Fleisch sein. Und mit einem Leinengürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Also mit heiligen Kleidern soll er nahen. Und dann heißt es, er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Und das wird immer wieder wiederholt. Also Sünde abwaschen. Ja? So, Sünde abwaschen. Und das Bild für Sünde und sündiges Fleisch, diese alte Natur, das Fleisch, wird in diesem Fall so zusammengebracht mit dem Fleisch. Okay? Will nicht die Bilder haben, die ihr im Kopf habt. Aber ich hoffe, dass ihr einfach diese Puzzlesteile oder diese Verbindungen habt. Das Fleisch des Mannes ist nicht Sünde. Sondern da beginnt die Bibel eben mit der Schuld, mit der Nacktheit und mit der Identifizierung von Scham und Schuld und Sünde. Und um dieses Bild deutlich zu machen, geht es durch Begleiten, Klamotten, Schürzen gemacht und so. Und dieses Bild geht weiter, ganz Gott nicht nahen, bekleide das Fleisch. Und wenn das heißt, die Verdorbenheit des Fleisches, und dann wird immer die Schwachheit des Fleisches, dann wird damit die Sünde in Verbindung gebracht. Das sind Dinge, die uns deutlich machen, was Fleisch bedeutet. Ich hoffe, dass es wenigstens irgendwo abgelegt wird und irgendwann mal abgespeichert oder dann in Bezug gezogen wird. Also, jetzt passiert Folgendes. Ich will in einem groben Überblick euch sagen, was da geschieht, um einfach jetzt nicht komplett alles zu lesen. Jetzt muss Aaron Folgendes machen. Aaron steht für das levitische Priestertum. Wer baut die Stiftshütte? Wer war der Chef dafür? Einer aus Juda, gell? Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber den tut da jetzt hier, wer? Aaron. Und der kommt aus dem Stamm Levi und nicht aus dem Stamm Juda. So. Also Aaron, das heißt, Christus ist nicht der Nachfolger von Aaron. Warum ist das wichtig? Weil Jesus nicht das Priestertum, das levitische Priestertum hat, einführt, bestätigt oder fortführt. Das heißt, das Priestertum, was Jesus für dich und für mich hat, ist weit größer als das, was du gleich lesen wirst. Warum? Weil das hier ist ein Schattenbild, das erste. Zweitens, weil das hier nicht dich heiligen, nicht dich rechtfertigen und heiligen konnte in der Weise, wie es sein sollte. Versteht ihr das? Das ist gegeben, damit wir verstehen, es braucht ein Zelt, es braucht ein Priester, es braucht eine Rechtfertigung, es braucht eine Heiligung, es braucht Erlösung. Und dann gibt Gott etwas, Mose, etwas zu tun, er führt ein Priestertum ein, an dem wir lernen, es braucht einen Hohepriester. Und er muss nebenbei, bei all dem, was da geschieht, soll ich das kurz sagen, sonst nachher vergesse ich es. In diesem Bereich hier, wenn ihr das durchlest, findet ihr Sünden, die bewusst getan worden sind. Sünden, die nicht bewusst getan worden sind. Unwissende Sünden, vergessene Sünden, eine Menge an Sünden und alles, was da gebraucht hat, da überhaupt rechtfertigt zu werden. Wenn ihr wissen wollt, für was man alles ein Opfer darbringen musste, um überhaupt vor Gott gerechtfertigt, liest mal die 16 Kapitel durch. Das reicht eigentlich schon. Und dann merke ich, für mich, wie gesagt, mir geht es dann, was muss ich jetzt, wenn ich unter diesem Gesetz alles bedenken? Es ist unglaublich. Das ist. Ich bin froh, wenn ich an einem Tag dann, hey, heute war ein guter Tag. Hab's Gefühl, einigermaßen, das war eigentlich, mir fällt jetzt nichts ein irgendwie. Und selbst da, das reicht nicht, weil Gott sagt, du hast keine Ahnung, A, was alles in deinem Herzen ist, B, was du gesagt hast und denkst, es ist okay, aber es ist nicht okay, gemacht hast, was du denkst, es ist okay, aber es war gar nicht okay, du hast keine Ahnung, was alles nicht meinem Willen und meinem Maßstab entsprang. Hast du keine Ahnung, geh und opfere. Ich opfere für meine unwissenden Sünden. Und dann muss ich opfern. Für all die Sünden, von denen ich keine Ahnung habe, aber die sind da, aber ich weiß nicht mal welche. Boah. Mir reichen schon die, ich weiß. Die reichen. Und dann, das heißt, hier, ein Opfer. Es gibt 5 große Opfer. Eigentlich 7 insgesamt. Ich finde das gut, das wisst ihr mittlerweile. Weil das erste Opfer in 3 nochmal unterteilt wird. Brandopfer und so. Und Ganzopfer, das muss ich nochmal genau schauen. Da bin ich nicht ganz so, also ich bin froh, dass Jesus alles gemacht hat. Aber hier, ich sage so, 7 Opferarten, verschiedene Arten von Opfern. So ein Buch. Brandopfer, Gelegenheitsopfer, Ganzopfer. Das Gelegenheitsopfer ist aus Versehen gelegentlich getan. Ganzopfer heißt, ich muss Gott alles opfern, weil ich komplett in meine Schuld eingestehe. Komplett schuldig. Da darf man davon nichts essen, nichts zurückbehalten, nicht ins Priester geben. Es muss komplett Gott gehören, weil es komplett schuldig ist. Ja. Also unglaublich. Dann ein Sündopfer, dann ein Schuldopfer, dann ein Speisopfer, ein Heilsopfer, ein Schlachtopfer. Und all die wiederum in sich haben eine Bedeutung, haben einen Grund und sind bei bestimmten Vergehen in eine bestimmte Art und Weise darzubringen. Allein es gedanklich zu merken, ist schon schwierig. Allein es zu wissen, okay, bei dieser Gelegenheit muss ich das tun und dann in dieser Art und Weise, dann brauche ich dieses Tier. Abgesehen muss es immer ein fehlerloses sein. Gell? Ich glaube mir, all das führt auf Christus hin. Jedes Opfer, wenn er sagt, es ist vollbracht, hat er all diese Opfer, all diese 7 Opfer, hat er vollbracht. Dass du gerechtfertigt wirst, hat all der das, hat er vollbracht. So, lies, was er vollbracht hat, sag ihm Dank dafür. Das ist es wert. So. Und jetzt passiert, nachdem immer wieder, das heißt jedes Mal, wenn eine Sünde begangen worden ist, wenn etwas da war, musst du permanent dieses Opfer bringen, um gerechtfertigt zu sein, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können, um hineinzukommen in die Gemeinschaft. Aber dann musste der Hohepriester einmal im Jahr in das Heiligtum hineingehen. Und das war dieser Versöhnungstag. Das war dieser Yom Kippur-Tag. Das war ein ganz besonderes Fest, ganz besonderes Fest. Warum? Weil an diesem Tag die Sühnung für das ganze Volk dargebracht worden ist. Stellvertretend hat der Hohepriester das Blut des Opfertieres hineingebracht und stellvertretend für das ganze Volk Sühnung erwirkt. Schaut mal, Kapitel 16, Vers 30. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen von all euren Sünden, werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe. Herrlich, gell? Da kommt ihr endlich in die Ruhe. Wenn es alles vollbracht ist, das heißt, an diesem Tag erwirkt der Hohepriester Sühnung für alle eure Sünden, für das ganze Volk. Wie läuft das Ganze ab? Ein kurzer Überblick. Erstens, der Hohepriester muss das tun, leinende Kleider anziehen, heilige Kleider. Dann sich waschen. Dann muss er ein Opfer darbringen, und zwar zuerst für sich selbst und dann für seine eigene Familie. Bevor er irgendwas für das Volk tun konnte, muss er es für sich selbst. Warum? Weil er selbst ein Sünder ist. So, allein das sagt uns was? Dass dieses Opferdienst und dieses Priestertum begrenzt ist. Wenn der Hohepriester erstmal sich selbst entsühnen muss, ist das sehr begrenzt. Ist nicht vollkommen. Aber der Hohepriester musste erst für sich selbst, wenn der Hebräerbrief Ich sag, ich habe mir überlegt, ob wir heute das machen. Aber wenn wir im Hebräerbrief sind, dann werden wir genau das, Hebräer 7 zum Beispiel. Ach, machen wir das, kommt. Das ist immer so, wir reden darüber, aber in der Zeit, wo ich darüber rede, können wir es einfach lesen. Und dann haben wir es im Wort selbst. Und ihr habt es in eurer Bibel gefunden und könnt es nächstes Mal wieder selbst finden. Hebräer 7, ab Kapitel 5 letztendlich bis Kapitel 10 behandelt der Hebräerbrief genau das. Und er zeigt auf und sagt, Jesus Christus ist ein Hohepriester, nicht nach der Ordnung Levis, nicht nach der Ordnung Aarons. Weil er kann es gar nicht sein, denn er kommt aus dem Stamm Juda, nicht aus dem Stamm Levi. Das heißt, dann sagt er, aber er ist der Hohepriester nach der Ordnung welches? Melchisedek. Denn, und was ist die Ordnung Melchisedeks? Ein königlicher Priester. Und was hat Gott gesagt? Was soll das Volk sein? Ein königliches Priestertum. Wie kann man ein königliches Priestertum werden? Nur nach der Ordnung Melchisedeks. Man kann nicht nach der Ordnung Levis ein königliches Priestertum werden. Denn aus dem Levi kommt kein König. Denn der König kommt aus Juda. Das heißt, das wahre königliche Priestertum kommt von welchem Hohepriester? Und welchem König? Jesus. Das ist die Berufung von Anfang an. Das ist die Berufung von Anfang an. Also nach der Ordnung Melchisedek soll das sein. Und dann erklärt und sagt die ganze Zeit, Freunde, dieses Priestertum hat nie gereicht, hat nie gereicht. Lesen wir ab Kapitel 7, ab Vers 12. Nein, 11. 11. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in der Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen. Merkt ihr das? Das sind so wichtige Ausdrücke. Wenn das die Vollendung, das heißt die wirkliche Erlösung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, und er sagt, dann in der Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen. Das heißt, das levitische Priestertum ist an das Gesetz geknüpft. Kann durch das Gesetz jemand gerechtfertigt werden? Nein. Lesen wir weiter. Welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Jetzt, gell? Jetzt verstehen wir, von was er redet. Denn wenn das Priestertum geändert wird, so wird notwendig auch eine Änderung des Gesetzesstand. Das ist Wahnsinn. Das heißt, es findet eine Änderung eines Priestertums. Wenn aber Gott eine Änderung des Priestertums macht, wer sind wir Menschen, dass wir sie nicht ändern? Aber dann ändert sich auch ein Gesetz. Okay? Das heißt, das Priestertum Jesu ist gilt nach einem anderen Gesetz. Wie gut ist das denn? Das ist das Gesetz des Geistes, nur nebenbei. Dann heißt es folgendes, Vers 13. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nicht in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauslöschlichen Lebens. Denn in ihm wird bezeugt, du bist der Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber mit Eid durch den, der ihn zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen, du bist der Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Das heißt, da muss man permanent neue Priester bewegen, weil die starben alle weg. Das Gute ist, aber Jesus stirbt nicht. Allein das ist ja schon der Vorzug, gell? So, dann geht's weiter. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als der Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester zur Zeit für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, ein Sohn in Ewigkeit vollendet ist. Was für ein tiefes Verständnis. Er bezieht sich auf 3. Mose 16 und sagt, Aaron musste erst für sich selbst Sünden gewinnen. Das ist kein vollendetes Priestertum. Das kann niemals uns heiligen und uns reinigen. Also Aaron, der Hohepriester, hat sich selbst erstmal reinigen müssen. Das ist das Zweite. Und wie hat er das getan? Er musste das Opfer nehmen oder das Blut. Und schaut mal Vers 13, Kapitel 16 in 3. Mose. Wir gehen zurück. Wer Hunger dafür gekriegt hat, wie der Hebräerbriefschreiber das auslegt, ihr könnt zu Hause gerne weiterlesen. Ja? Bis Kapitel 10 entfaltet er das und zeigt er das auf, wie wir das 3. Buch Mose zu verstehen haben. Aber 3. Buch Mose, könnt ihr noch? Ja? Okay, noch eine halbe Stunde schafft ihr es? Wunderbar. Also, schaut mal in Vers 13, Kapitel 16. Und er legte das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Also das Ganze geschah wo? Er muss es auf das Räucherwerk und das auf das Feuer von dem Herrn, auf die Wolke der Räucherwerk, auf die Deckplatte. Was ist diese Deckplatte? Das ist der Sühnedeckel. Oder, von dem ich heute Morgen sprach, das ist der Gnadenthron. Das geschah da. Das heißt, er musste erstmal vor dem Gottes Gnadenthron für sich selbst Sühnung erwirken. Als Zweites, nachdem also für sich selbst und für sein Haus, also für die Leviten, für die Priester Sühnung erwirkt hatte, musste er das Nächste für das Volk Sühnung erwirken. Schaut mal im Vers 15. Und er schlachtete den Ziegenbock des Sündopfers für das Volk, das für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Das heißt, er besprenge wiederum diesen Gnadenthron. Ihr habt noch dieses Bild, warum, ja? Also nicht einfach schmutzig machen und irgendwann ein komischer ritueller Akt, sondern hier geht es um Sühnung zu erwirken. Das Blut stimmt Gott gnädig dir und mir gegenüber, jedem Sünder gegenüber, weil das Blut dich rechtfertigt. Warum? Das ist Kapitel 17. Aber erstmal dahin. Also das heißt, für sich selbst Sühnung gewirkt. Das Zweite ist, für das Volk Sühnung gewirkt. Aber es ist noch nicht fertig. Schaut mal, Vers 16. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum. Also er musste auch das ganze Heiligtum entsühnen. Warum das denn? Schaut mal. Wegen der Unreinheiten der Söhne Israels und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten unter ihren Unreinheiten. Das heißt, der Hohepriester muss sich entsünden. Das Volk muss sich entsünden. Selbst das Zelt und das Heiligtum mussten entsünd werden. Warum? Weil es wo war? Bei sündigen Menschen. Und sie haben das mit permanent in dem Moment, wo sie es betreten, unrein gemacht. Freunde, wisst ihr, was das bedeutet, wie groß das Erlösungswerk Jesu Christi ist? Wenn es heißt, dass er dich und mich entsündet hat und die Gemeinde entsündet hat, den wahren Tempel Gottes entsündet hat, damit er heilig bleibt, obwohl wir permanent ihn betreten und permanent beschmutzen, oder? Mit all unseren Sünden, mit all unseren Vergehen, mit all unseren Verhalten, mit all unseren Lügen, mit all unseren falschen Motiven, was auch immer. Was glaubt ihr, wie könnte die Gemeinde Jesu, der wahre Tempel Gottes, noch bestehen, wenn wir in Angesicht dessen, was permanent in ihr geschieht? Oder? Wie geht das? Ich frage mich immer wieder, und das ist sehr hochmütig, weil da müsste Gott nämlich bei mir anfangen. Wie kann Gott das Ganze ertragen? Wie lange will er das Ganze ertragen? Und fragen, warum greifst du nicht ein, gell? Ich sage, der Grund ist dafür, weil das Blut Jesu Christi all diese Ungerechtigkeit und all diese Sünde gesühnt hat. Er hat sich selbst geheiligt, heißt es im Johannesevangelium. Er hat sich für dich und für mich der Sünde enthalten, geheiligt, damit er sich als sündloses Opfer für dich und für mich hingeben kann, um sein wahres Heiligtum zu heiligen, um das wahre Zelt zu heiligen. Also das, was hier geschieht, ist, der Hohepriester, der Aaron, das Große ist, ich schreibe hin, Versöhnungstag. Das ist Versöhnungstag. Das steht in der Mitte. Es braucht diesen Versöhnungstag, okay? Was grinst du so, weil es so klein geschrieben ist, gell? Das ist Versöhnungstag. Ha? Ach so, du hast bei dir zu klein aufgezeichnet. Du machst so ein Sternchen und unten so. Genau. So, das ist der Versöhnungstag. Und jetzt geht man mit mir Kapitel 17. Also, an dem Versöhnungstag war die Entsühnung des Volkes und der Stiftshütte. Damit Gott überbleiben konnte. Was braucht es dafür? Und es braucht das Blut. Das Blut eines Opfers. Warum Blut? Ist das nicht blutrünstig? Ist das nicht eine grausame Religion, wenn wir bedenken, wie viele Opfertiere und Schafe und Kühe und alles Mögliche da geopfert werden musste, gell? Wenn man all das mal vor Augen fällt. Boah. Wir sind dann eigentlich aus Zeitgründen. Da muss ein Ziegenbock genommen werden. Das ist der Ziegenbock, der in die Wüste geschickt wird, auf den die Hände aufgelegt werden und dann die ganze Schuld übertragen worden ist. All diese Bilder, Freunde, auf jemanden wurde die Schuld übertragen und er hat sie weggetragen. Darf ich so sagen, ins äußerste Meer. Es ist nicht der Ziegenbock ist hier nicht der Teufel, wo es als den Teufel übertragen und übergeben. Es gibt komische Auslegungen dazu, sondern es ist hier in verschiedenen Bildern wird uns gezeigt, was Jesus alles getan hat. Er hat die Sünde auf sich genommen. Er hat dein und meine Sünde wurden auf ihn gelegt. Die Strafe lag auf ihm. Und er bringt sie weit weg, weg aus der Mitte des Volkes Gottes. Bringt sie weg aus dem Zelt der Begegnung, bringt sie weg aus dem Volk. Er bringt sie weg, die ist nicht mehr da. Jesus hat deine und meine Schuld weggetragen. Das ist doch herrlich, oder? So ist die Schuld, die Strafe lag auf ihm. All das ist Versöhnungstag. All das ist Kapitel 16. All das ist Kapitel 16. So, Kapitel 17. Ich lese mit euch Vers 11. Vers 10. Wenn ich immer Vers 11 sage, dann rechnet immer, dass ich nochmal kurz hingucke und ein Vers davor anfange, weil der Satz da besser beginnt. Und jedermann aus dem Haus Israel und von dem Fremden in ihrer Mitte, als Fremder wohnend, der irgendwelches Blut isst gegen die Seele, die das Blut isst, werde ich gegen ihn mein Angesicht richten. Was bedeutet das, wenn Gott gegen ihn sein Angesicht richtet? Genau, dann erfährt er keine Gnade. Ja, erfährt er keine Vergebung. Dann heißt es, Vers 11, warum? Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Bevor wir uns in diesem Blutwort essen, ja oder nein, Thema münden, das Grundverständnis. Warum Blut oder was? Das erste ist, denn die Seele ist das Fleisch, des Fleisches ist im Blut. Was heißt Seele? Leben. Das ist das hebräische Wort für Nefesh. Das heißt, das Leben jedes Fleisches, jedes Menschen, sterblichen, schwachen, sünden Menschen, ist, das Leben ist im Blut. Ich will das so einfach wie möglich sagen. Ohne das Blut kann der Mensch nicht leben. Hier ist nicht der Gedanke, im Blut ist eine Seele, die dann durch die Bahnen zieht. Und wenn wir dann die Seele trinken oder essen, dann nehmen wir die Seele von einem Schwein auf. Und dann verhalten wir, keine Ahnung, dann verunreinigen wir uns oder nehmen die von irgendjemanden, ja. Bis dahin nochmal, dass die Zeugen Jehovas keine Bluttransfusion nehmen. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Ja, ist es so? Weil die sagen, wir nehmen das wörtlich und sagen, dann nehme ich das Leben oder die Seele eines anderen. Die Armen. Sehr, ja. Wie viel könnte geholfen werden, richtig? Wenn das nicht so verstanden wird. Was Nefesh bedeutet, bedürftig. Ein bedürftiger Mensch. Nefesh kann Atem bedeuten. Nefesh kann Rachen bedeuten. Nefesh kann Hals bedeuten. Nefesh kann genauso auch Blut bedeuten. In allem dem. Ohne Atem lebt der Mensch nicht. Ohne Nahrung in den Rachen lebt der Mensch nicht. Ohne Blut lebt der Mensch nicht. Warum ist Seele Synonym für Leben? Und darum kann auch die Seele einen ganzen Menschen beschreiben. Und die 70 Seelen gingen nach Ägypten. Das heißt, bedürftige Menschen gingen nach Ägypten. Das ist Seele erstmal. Das heißt, wenn es heißt, denn alles Fleisches ist, die Seele ist im, das alles Fleisch ist im Blut. Das heißt, alles Fleisch, das heißt auch Tiere und Menschen, sie leben oder das, was sie am Leben erhält, ist was? Das Blut. Blut steht für Leben. In der Bibel, ganz wichtig, steht Blut für Leben. Und wenn man Blut vergießt, was bedeutet das dann? Töten. Und wenn es heißt, das Blut Abels schreit aus der Erde, was glaubt ihr dann? Kommt so raus und schreit, ich bin das Blut Abels übrigens. Ungerecht. Ihr versteht das, dann liest man die Stellen, man überliest es oft, gell? Man kann damit nicht viel anfangen, wie kann das Blut Abels schreien? Aber das heißt, das Leben Abels schreit nach Gerechtigkeit. Und wo? Von der Erde? Im Himmel? In Offenbarung Kapitel 6 heißt es, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, und ich sage, Herr, wie lange willst du uns noch nicht rächen? Wie lange? Wartet noch eine Weile. Das die Seelen derer, die enthauptet worden waren, sie schreien nach Gerechtigkeit. Ihnen wurde das Leben genommen. Blut vergossen, Leben genommen. Oder wenn du jemanden Blut vergießt, dann nimmst du ihm sein Leben. Oder wenn es heißt, Blut kommt auf deinen Kopf oder so, auf dein Haupt, dann heißt es, du bist für sein Leben verantwortlich. Die Sprache, die Bibel bringt, die redet nicht, dass Blut in den Venen oder dass die Seele in den Venen der Menschen ist, das ist sozusagen der Wohnort der Seele, sondern das Blut ist Seele. Aber wie kann die, ich dachte, Seele ist sowas Immaterielles, gell? Seele ist Leben. Es ist etwas, was dir das Leben gibt. Warum gebraucht Gott dieses Bild so stark von Anfang an? Weil er damit deutlich macht, was er später uns verkündigen wird. Dass durch das Blut Jesu Christi wir geheiligt werden. Jetzt eine Frage. Wie können wir durch das Blut Jesu Christi geheiligt werden? Warst du dabei, wurde das Blut Jesu auf dein Herzen bestrichen oder was ich damit deutlich machen will, wenn es heißt, wir werden durch das Blut Jesu Christi gereinigt, dann geht es darum, durch sein Leben, das er für dich und für mich gab, dass er für dich und für mich, für deine und meine Schuld starb, das ist der Ausdruck Blut. Versteht ihr? All das wird vorbereitet, damit wir verstehen, wenn Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das trinkt so oft, oder ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Da wird nicht der Wein zum Blut. Und dann heiligt das oder reinigt mich das? Nein, es ist ein Symbol als Erinnerung. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, stellvertretend. Er hat Rechtfertigung geschaffen. Durch seinen Tod wurde Sühnung zuteil. Lest mal mit mir nochmal Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es auf den Altar gegeben. Wer gibt es auf den Altar? Der Hohepriester? Ich selbst. Gott hat das Blut, nämlich das Leben, auf den Altar gegeben. Warum? Auf Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn durch das Blut ist, denn das Blut ist die Sühnung, Entschuldigung, denn das Blut ist, hä? Jetzt. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm, durch das Leben in ihm. Wenn ein Tier, wenn das Blut auf den Altar gebracht wurde, dann hat ein Tier dafür das Leben gelassen. Das ist das Bild. Da musste jemand das Leben lassen, damit dieses Blut auf den Altar. Wenn das Blut Jesu Christi in das Heiligtum hineingebracht worden ist, oder er selbst hineingebracht, dann heißt wohl, er hat dafür das Leben hingegeben, für dich. Der Sündelohn ist der Tod. Das heißt, für die Sünde muss man sterben, Blut vergießen. Jetzt hat einer an deiner Stelle jemand das Leben für dich hingegeben. In dem Fall, in diesem Priestertum, in dieser Ordnung, waren es nur Tiere. Aber Tiere können niemals, niemals deine Schuld wegnehmen. Es sind Tiere. So, es kann nur ein Mensch für einen Menschen sterben. Aber es kann nur ein heiliger Mensch, ohne Sünde, sonst ist das Opfer, es muss fehlerlos sein. So muss dieses Opfer fehlerlos sein, dass es stellvertretend, dass Gott sagen kann, das reicht. Wenn dann so ein kaputtes Opfer, ich sage so, wenn jetzt mein Vater sich für mich geopfert hätte, dann hätte Gott gesagt, es war eine nette Geste, aber es reicht nicht. Dann weißt du was, du bist nämlich auch ein Sünder. Und wer stirbt für dich? Das geht nicht. Deswegen hat Mose sich permanent selbst für das Volk gestellt und hat Gott angenommen. Hat ihm gesagt, Mose, eine gute Geste. Wen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Also du kannst nicht stellvertreten für dein Volk. Das geht nicht. Es gibt nur einen, der ohne Fehler dieses Werk vollbringen konnte. Also ich habe mir das so, ich, vielleicht ist es zum Verständnis. Das Blut steht für Leben. Wer hat Leben geschaffen? Gott. Wem gehört das Leben? Gott gibt es und Gott nimmt es. Weil Gott Leben geschaffen hat und das Blut repräsentativ für Leben steht, gehört das Blut allein wem? Gott. Versteht ihr, aus dieser Perspektive ist das jegliche Blutverzehr verboten gewesen. Warum? Weil wem gehört das Blut? Gott. Versteht ihr das? Ihr sollt nicht essen oder trinken das Blut. Das ist das Blut, ich habe es gegeben. Wenn, dann gebe ich's. Niemand nimmt das Leben, du sollst nicht töten. Du kannst kein Leben machen, du kannst kein Leben, darfst auch kein Leben beenden. Ich bin der Herr allen Lebens. Darum gehört das Blut mir und nicht dir. Also, abgesehen davon, ich bin froh, ich finde das sehr eklig. Ja, das ist für mich Übrigsicht. Also es gibt schwerere Gebote für mich. Wenn ich etwas halten sollte, als dass ich jetzt nichts, keine Ahnung, wie er dazu steht. Aber der Punkt ist, hier Blut steht für Leben, Leben gehört Gott, darum jeder Blutgenuss von Gott untersagt. Blut vergießen bedeutet Leben hingeben. weil Gott allein Leben geben und Leben nehmen kann, ist auch allein, der das Blut auf den Altar geben kann. Er ist allein, der stellvertretend das Leben geben kann. Das kann kein Mensch von sich aus zu seiner Rechtfertigung oder der Rechtfertigung jemand anders. Weil er das Leben nicht gemacht hat. Er hat das Leben nicht. Das hat nur Gott. Und wenn Gott also ein Leben erlösen, auslösen will oder soll, dann kann er nur er es auch selbst machen. Ich hoffe, aus dieser Perspektive, das, was mit Blut und diese ganzen Gedanken und vielleicht nochmal Vers 14, wenn ihr dann mit mir geht, Kapitel 17. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele. Achtet darauf. Nicht das Blut ist was, oder die Seele ist im Blut, sondern das Blut, das ist die Seele. Was anders übersetzt, das Blut, das ist Leben. Das ist Leben. Ohne Blut kein Leben. Habt ihr Frage dazu? Ist das verständlich einigermaßen? Im Kontext vom dritten Buch Mose. Ab nächstes Mal, also wenn ihr kommt, wenn ihr wollt, werden wir paar Exkurse dann machen und schauen uns ein paar Stellen da an. Vor allem in diesem Bereich, was Heiligung betrifft, da gibt es ganz spannende Stellen, die ich mit euch gerne anschauen möchte, vor allem am Ende, wo es dann um Segen und Fluch geht. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt. Aber schaut mal, Erlösung bedeutet, wir müssen gerechtfertigt werden und wir müssen geheiligt werden. Es muss Rechtfertigung stattfinden und Heiligung stattfinden. Es ist nur möglich, wenn Gott es tut. Rechtfertigung und Heiligung hat was mit dem Blut zu tun. Und zwar mit dem Blut eines Opfers, das dargebracht wird, stellvertretend für dich. Ich möchte, wir werden über Heiligung und rein und unrein, wie gesagt, nochmal darüber nachdenken, aber ich will einfach, dass ihr das mitnehmt. Wenn Gott sagt, ich bin heilig, darum müsst ihr heilig sein. Und dann sagt er, denn ich bin, der euch heiligt. Dann ist Heiligkeit in erster Linie etwas, was Gott für dich tut und nicht, was du bist. Sonst könnte die Bibel uns niemals als Heilige und Berufene bezeichnen. Das heißt, es hat was mit Stellung zu tun. Durch das hier, durch das Werk des Hohepriesters an dem Versöhnungstag, bringt er die Gemeinde Gottes in eine Stellung der Gerechtfertigten. Die Sünde wird vergeben, obwohl sie begangen worden ist, obwohl sie da ist. Aber Gott behandelt sie so, als ob diese Sünde weggeschwemmt ist, bedeckt ist, in die Wüste geschickt worden ist. Obwohl sie es noch nicht sind. Aber er behandelt sie, als ob. Gott sieht sie an, als ob sie auf diesem Altar gestorben sind. Für sie, anstelle, dass sie getötet worden sind. Normalerweise müssen sie sterben, aber sie dürfen stellvertretend einen Bock mitbringen. Sag Gott, eigentlich müsste ich da sterben, weißt du was? Bitte, bitte, bitte vergib mir. Gut, hier mein Schaf, tut mir leid, mein Schaf. Ich hab dich lieb, aber bitte stirb für mich. Jedes Mal mussten sie jemanden mitbringen, der für sie stellvertretend. Und Gott sagt, wenn ihr wollt, dass euch Sünden vergeben wird, braucht ihr jemanden, der für euch stellvertretend stirbt. So. Da kommt Jesus zu uns. Siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes. Und er sagt, weißt du, ich sterbe für dich stellvertretend. Ja. Wir kommen vor Gott mit Jesus an der Hand. Und obwohl wir ans Kreuz müssen, geht er ans Kreuz. Obwohl wir sterben müssen, stirbt er. Das ist deine Rechtfertigung und das ist deine Heilung in erster Linie. Das hat was mit Stellung zu tun. Aber es ist noch nicht fertig. Ja? Das hat auch nachher mit gottgefälligen Lebenswandel zu tun. Wie gesagt, wenn ihr wollt und ihr noch dann diese Zeit mit mir geht, dann das nächste Mal gehen wir dann weiter, okay? Aber das ist schon mal, bin ich schon mal froh, wenigstens den Überblick über das dritte Buch Mose euch gegeben zu haben. Okay. 17 ist das Blut eigentlich. Also muss ich das Blut hier hinschreiben. Gell? Versöhnungstag, ich habe es in die Mitte geschrieben, weil er das Blut an dem Versöhnungstag da auf den Sühnedeckel sprengen muss. Aber hier ist die Erklärung im 17, warum Blut? Und das ist, weil es Sündung bringt, weil das Leben ist. Okay? So, das ist so das Zentrum vom dritten Buch Mose. Das verbindet all das, verbindet das zusammen. Okay, danke euch. Ich bete. Und danke dir, Jesus, für diese Zeit. Vor allem nicht nur für diese Zeit, sondern für das, was du für uns vollbracht hast, Herr. Wenn wir in deinem Buch, in dem Gesetz sehen, was es braucht, um gerechtfertigt zu werden, und dann sehen, was du getan hast, dass du es getan hast in kompletter Weise. Du hast selbst gesagt, du bist gekommen, nicht das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen, damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt werde in uns. Danke, danke, danke dafür. Und danke, Herr, dass wir sehen dürfen, ich darf sehen, wie groß dieses Werk ist. Das macht mich so dankbar. Herr, alles für mich vollbracht, stellvertretend. Ich preise dich dafür. Mach es groß in unseren Herzen, Herr. Mach es groß, Herr, dass wir diese Herrlichkeit sehen und dass sie abstrahlt. Denn das ist eine weit größere Herrlichkeit, als das des Gesetzes. Amen. So wünsche ich euch einen schönen Nachmittag.